denke ich mal, legen wir mal los. Ja, das Thema unseres Vortrags heute ist Geheimnisse des kleinen Mannes. In der Vortragsankündigung haben wir ja schon so ein bisschen umrissen, um was es geht. Wir möchten uns aber erst mal selber kurz vorstellen. Ich bin Nick, oder ja, unsere langen Namen stehen da. Bin Student in Informationstechnik bei CSCert, aktiv als Co-Auditor und Support-Engineer. Und nebenbei unterrichte ich so ein bisschen IT-Projekte am Gymnasium. Und Joachim, der heute einen ganz anderen Vortrag hält, arbeitet hauptberuflich bei einem ja, etwas größeren, bekannteren Transportdienstleister und ist nebenbei auch im AK-Vorrat aktiv und bei CSCert gemeinsam mit mir. Und Datenschutzbeauftragter des Evangelischen Kirchenkreises Bonn. Ja. Was ganz wichtig ist heute, weil er deswegen so ein paar rechtliche Grundlagen, die ganz interessant sind, da ein bisschen besser vermitteln kann als ich. Ja, worum wird es heute gehen? Ich fange mal mit ein paar Fragen an. Wer von euch kennt denn Möglichkeiten, per E-Mail sicher zu kommunizieren? Also Möglichkeiten zur E-Mail-Kryptographie? Gut. Ja. Gegen Convex ist keine. Okay. Dann die zweite Frage: Wer war denn schon mal in der Situation, dass er tatsächlich E-Mail-Kryptographie brauchte, um das, was er kommunizieren wollte, in der Form absichern zu können, wie es gerade angemessen war? Also, wer braucht das tatsächlich schon? Okay. Das Schöne an der Sache ist, das kommt uns ganz gut entgegen. Das zeigt uns nämlich, dass zumindest auf der technischen Seite da schon ein Wissen vorhanden zu sein scheint, wenn es schon mal benutzt worden ist. Ich selber war kürzlich in der Situation, dass ich mit einigen Leuten in einer bestimmten Situation irgendwie sensible Inhalte kommunizieren musste und da gab es jetzt ein bestimmtes Problem. Wenn man nicht gerade nur in Hackerkreisen unterwegs ist, stößt man ganz schnell auf das Problem, ich muss jetzt gerade mit ungefähr 20 Leuten kommunizieren und die Inhalte sind sensibel. Mein Problem ist aber, von E-Mail-Kryptographie oder Authentifikation hat außerhalb von Hackerkreisen noch nie ein Mensch was gehört, zumindest bis vor einiger Zeit. In meinem konkreten Fall war es so, ich hatte 20 Leute, mit denen ich sensible Informationen austauschen musste, auch über Mail-Server, die ich zwar administriere, aber nicht alleine. Und es gab genau eine Person, mit der ich kryptografisch kommunizieren konnte in der Situation. Und das ist ein ganz großes Problem, weil das bricht das ganze Konzept der sicheren Kommunikation im Prinzip für uns alle. Denn wenn ich niemanden gesichert erreichen kann, dann habe ich im Prinzip keinen Nutzen davon. Ja, das Problem betrifft also jeden Einzelnen. Und das Problem, was wir heute ansprechen wollen, ist nicht, dass es keine Möglichkeit sicherer Kommunikation gibt oder dass sie nicht anwendbar wären, sondern dass wir ganz klar den Auftrag haben, irgendwie diese Möglichkeiten, die alle schon vorhanden sind, unters Volk zu bringen. Ja, deswegen sage ich nochmal ganz klar vorneweg, das ist kein technischer Vortrag, es geht hier wirklich um den Community-Aspekt. Aber damit wir da so ein bisschen wissen, auf was wir uns in Deutschland eigentlich einlassen beim Thema Datenschutz und Kommunikationssicherheit, würde ich hoffe mal eben so die rechtlichen Grundlagen aus dem Bundesdatenschutzgesetz umreißen.
Gut. Aber das hört man? Ja, ich komme ja von der Kirche, das heißt, wir haben es so ein bisschen mit Schöpfungsmythen. In diesem Fall muss ich auch mal ganz zurückgehen, in diesem Fall zum Grundgesetz. Da gibt es dann die berühmten Artikel 1 und 2. Artikel 1 Menschenwürde, Artikel 2 Entfaltungsfreiheit, was eigentlich nur heißt, naja gut, jedem Menschen wird eine Würde zugestanden. Bin ich so rum, halte ich? Schön. Und jetzt mal ganz platt ausgedrückt, jeder Mensch darf im Rahmen des Gesetzes natürlich tun und lassen, was er will. So, damit hätten wir das Grundgesetz schon mal in seinen wesentlichen Punkten abgehakt. Dann kommen wir zum Bundesdatenschutzgesetz, das sich daraus herleitet. Und das fängt auf seinen ersten, sagen wir mal, vier Paragraphen auch an, ein Idealbild zu skizzieren. Wie sieht eigentlich Datenschutz aus? Die erste Forderung ist, dass Daten zu erheben und zu verarbeiten grundsätzlich nicht erlaubt ist, es sei denn, das Gesetz erlaubt es ausdrücklich. Und da ist dann halt die Frage, was heißt erlauben? Und das heißt unter anderem, dass man die Betroffenen vorher fragt. Man kann es natürlich auch genau umgekehrt machen, man erhebt erst, aber in diesem Fall wird gesagt, die Betroffenen müssen zustimmen. Man muss sie fragen, man muss ihnen sagen, was erhebt man, warum erhebt man es, wofür braucht man es, wofür will man es verwenden. Und man lässt den Leuten sogar die Option, dass sie jederzeit diese Einwilligung widerrufen. Man muss ihnen allerdings dann auch sagen, wenn ihr jetzt nicht zustimmt oder wenn ihr es später widerruft, dann können folgende Dinge nicht geschehen. Aber das ist erstmal so das Ideal, das dahinter steckt. Dann gibt es den Grundsatz der Datensparsamkeit. Das heißt, ich erhebe nur die Daten, die ich wirklich brauche. Das kennt man vielleicht noch so ein bisschen früher von, weiß ich auch so, Preisausschreiben, wenn da irgendwelche Sachen abgefragt wurden, bei denen man sich fragt, Mensch, ob ich solche einen Lösungssatz einfügen und die wollen auf einmal, weiß ich, meine T-Shirt-Größe haben. Weiß ich nicht, wozu das gut sein soll. Sowas zum Beispiel. Dann gibt es die Zweckbindung, auch jetzt wieder Beispiel Preisausschreiben. Ich mache ein Preisausschreiben und frage die Leute nach ihrer Adresse oder nach ihrer Telefonnummer, um sie dann im Fall des Gewinns benachrichtigen zu können. Dann darf ich nicht ohne ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen diese Daten dann verwenden, um die später einfach mal anzurufen und zu fragen, ob sie nicht auch ein tolles Auto kaufen wollen. Sowas zum Beispiel. Das ist das Idealbild, spielt sich ungefähr in den ersten 4 Paragraphen ab. Die restlichen 44 Paragraphen beschäftigen sich demzufolge also mit der Frage, wie weichen wir das Ganze auf. Das ist natürlich jetzt bösartig, aber es geht in die Richtung. Da wird dann zum Beispiel auch in Paragraph 32 geregelt, wie dürfen Daten im Rahmen eines Dienstverhältnisses erhoben werden. Also sprich, wenn ich jetzt arbeite, was darf mein Arbeitgeber? Und da wird dann gesagt, natürlich gibt es Daten, die ich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin anfallen lasse, die muss der Arbeitgeber auch in irgendeiner Form verarbeiten können. Es gibt Sachen, die einfach zwangsläufig passieren, das geht los, weiß ich. Wenn ich mit einer Stecker arbeite, wann ich komme, wann ich gehe. Also es ist klar, dass bestimmte Daten anfallen müssen und dass die natürlich auch verarbeitet werden dürfen, sind aber eben auch stark streng zweckgebunden. Ich darf da, also weiß ich, ich darf jetzt keine Leistungsstatistik erstellen für die nächste Kündigungswelle, nur anhand der Kommen- und Gehenzeiten oder wie oft jemand aufs Klo muss. Also solche Sachen gehen halt nicht. Man darf zur Aufdeckung einer Straftat sowas machen. Das ist aber auch dann, das muss es einen tatsächlichen Anhaltspunkt geben und die ganzen Maßnahmen sind zweckmäßig zu halten. Das ist so die Begrenzung, die man da hat. Gleichzeitig gibt es das Fernmeldegeheimnis. Das kennen wir auch noch aus dem Grundgesetz. Da ist das dann etwas kurzer und knackiger formuliert. Es geht letztlich auch darum, dass in diesem Fall Kommunikation geschützt ist. So, damit haben wir dann diese drei Sätze mal kurz abgeklappert und kommen damit genau zu dem Problem, das jetzt auftaucht, dass der Arbeitgeber sich in der Zwickmühle befindet. Vor allen Dingen, wenn er sowas wie eine private Nutzung des Internets zulässt, dann passieren nämlich so Sachen, dass er das ganz schwer auseinandergehalten bekommt. Der Arbeitgeber ist rechtlich gesehen ein Telekommunikationsanbieter, hat das Recht und die Pflicht, in den Datenverkehr, in die Telefonate meinetwegen auch, in den E-Mail-Verkehr, in das Surfverhalten reinzugucken. Aber eben, er darf es nur zu einem gewissen Grad und er darf es eben auch nur im Rahmen des Dienstverhältnisses. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel sowas wie privaten Mailverkehr zulässt, dann kommt er in eine ganz komische Situation, dass er auf der einen Seite Vorbereitung treffen muss, diesen Datenverkehr abzuhorchen und auf der anderen Seite in den privaten Datenverkehr nicht reingucken darf. Und jetzt, naja, muss er das erstmal irgendwie feststellen. Und das führt dann eben zu solchen Situationen. Ich frage mal so rum von euch, ich schätze mal, dass ihr alle dienstlich, dass ihr auch Dienstrechner habt und dass ihr innerhalb der dienstlichen Infrastruktur auch mal surfen dürft. Ist das, oder andersrum, wie viele von euch ist schon mal aufgefallen, dass die SSL-Zertifikate im Browser mitunter von Firefox als gefälscht abgewiesen werden? Nicht? Ah ja, 2, super. Was passiert ist, dass der Arbeitgeber, um eben in dienstliche Kommunikation reinzugucken, verschlüsselten Datenverkehr vorne an seiner Firewall abfängt, den Verkehr entschlüsselt und damit das nicht weiter auffällt, den Datenverkehr dann verschlüsselt, wieder ins Netz weiterreicht, mit einem neuen Zertifikat versehen. Das heißt, man ruft meinetwegen die Seite von der Deutschen Bank auf und erwartet, dass das SSL-Zertifikat der Verbindung von der Deutschen Bank signiert ist und tatsächlich ist es dann von dem eigenen Arbeitgeber signiert. Das fällt deswegen bei den meisten Leuten nicht auf, weil die Dienstrechner haben und da sind dann genau diese Zertifikate des Arbeitgebers installiert. Aber wer dann sich einen Browser installiert, in dem diese Zertifikate nicht installiert werden, da gibt es dann eine kleine Fehlermeldung. Guck mal, dein Arbeitgeber liest mit. Da hat man, wie schon gesagt, bei dienstlichen Datenverkehr auch. Aber dann, man kommt dann eben in diese Zwickmühle, dass man weiß, da guckt einer in die Datenverbindung rein und man hat überhaupt keine Kontrolle darüber, ob er das jetzt in diesem Moment macht, ob er das überhaupt darf, ob mitgeschnitten wird. Man kriegt dann von den Admins immer Treue, hat sich gesagt, nee, also wir gucken da nicht rein in den Datenverkehr. Aber man kriegt auch nicht erzählt, wo, also man kriegt keine, man kann sich nicht sicher sein, dass sie auch wirklich die Finger davon lassen. Jetzt denkt man sich, gut, da ist offenbar eine Lücke im Gesetz, der Datenschutz ist an der Stelle ein bisschen präzisierungswürdig, tun wir das doch mal. Und das ist jetzt auch geplant, es wird also eine Novellierung des Mitarbeiterdatenschutzes geben. Und da wir uns eben in der Post-9-11-Ära befinden, wird es natürlich nicht zu einer Verbesserung des Datenschutzes führen, sondern genau das Gegenteil. Wir können also damit rechnen, also ich muss dazu sagen, diese Gesetzentwürfe sind noch nicht in Papier geronnen, zumindest so weit, dass sie schon abgesegnet werden, aber es sind eben die konkreten Planungen, die es gibt. Es wird also in den Entwürfen geplant, Videoüberwachung auszudehnen. Es wird Screenings geben, also Auswertungen der Arbeitnehmerdaten auf bestimmte Kriterien hin, ohne dass dafür ein besonderer Anlass besteht, einfach mal so genauere Profile der Arbeitnehmer zu bekommen. Bei Einstellungsgesprächen wird der Arbeitgeber mehr Fragen stellen dürfen als jetzt. Also klassische Fragen, die bis jetzt noch verboten sind, sind zum Beispiel bei Frauen Fragen nach Schwangerschaft. Generell nach bestimmten Krankheiten darf nicht gefragt werden. Das steht im Moment auch auf der Kippe. Dann wird es leichter möglich sein, dass der Arbeitgeber, wenn er den Eindruck hat, dass der Arbeitnehmer nicht mehr in der Lage ist, seinen Dienstpflichten nachzukommen, ärztliche Untersuchungen anordnen kann. Und was ich besonders schön finde, ist, wir sehen schon, dass an der Stelle die ganzen Schutzstandards etwas gelockert werden, dass es im Rahmen von Betriebsvereinbarungen und Einzelabsprachen dazu kommen kann, dass selbst das, was wir an minimierten Schutz haben, noch weiter gesenkt werden kann. Ich bin juristischer Laie, aber ich frage mich, ob das alles noch legal ist und ob das mit der Rechtsprechung auch jetzt gerade des Bundesverfassungsgerichts noch in Einklang zu bringen ist. Wir werden mal sehen, was die Diskussion an der Stelle bringt. Wir kommen zu einem Satz, wahrscheinlich kennen die meisten von euch das, ich reiße es trotzdem nochmal an, weil es eben für die kommenden Betrachtungen auch von Interesse ist. Das ist das panoptische Prinzip, ist eigentlich eine ganz alte Idee. Es gibt Gefangenenlager der Römer, bei denen es einen Talkessel gab und um diesen Talkessel herum läuft so ein Bergkamm und an dem Bergkamm waren Wachsoldaten stationiert und die konnten halt gucken, was im Tal los war. Gleichzeitig standen sie so geschützt hinter dem Bergkamm, dass man als Gefangener nicht sehen konnte, ob gerade überhaupt ein Wachposten einen beobachtet oder nicht. Das Ganze wurde dann im Jahr 1791 von Jeremy Bentham noch ein bisschen schöner formuliert. Er hat dann das Panoptikon erfunden oder skizziert, das ist ein Gefängnisbau mit einem Turm in der Mitte, von dem man aus in die ringförmig drumherum gebauten Zellen Einblick nehmen kann, aber selbst die Gefangenen selbst nicht sehen können, ob sie gerade beobachtet werden oder nicht. Trick ist immer der gleiche, ich habe erst eine Personaleinsparung, weil die Gefangenen ja davon ausgehen müssen, dass sie beobachtet werden. Und gleichzeitig ich nicht zwangsläufig einen Bewacher da sitzen haben muss, aber dadurch, dass die Leute sich beobachtet fühlen, werden sie sich, zumindest unsere Datenschützer-These, werden sie sich anders verhalten. Das haben wir dann auch, wenn ich bei SSL-Verbindungen davon ausgehen muss, dass möglicherweise mein Arbeitgeber da reinguckt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, da wird schon nichts passieren, der Staat tut nichts Böses. Was in meinen Augen erstmal eine gute Haltung ist. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, wir steuern direkt immer auf einen Orwell-Staat zu, aber sagen wir mal, ein gewisses Grundmisstrauen ist in meinen Augen schon durchaus angebracht. Wir erinnern uns an Toll Collect, da hieß es, als dann gesagt wurde, ja, also wir fotografieren Autonummernschilder, um dann die Maut zu erfassen, da wurde dann sofort gesagt, wenn ihr jetzt schon diese Autos erfasst, wer sagt uns denn eigentlich, dass ihr das, was da an Daten anfällt, nicht zu was anderem gebraucht? Ei, auf gar keinen Fall tun wir sowas. Und inzwischen tun sie es doch. Und zwar, weil sich natürlich sowas auch sehr gut zur Verbrechensbekämpfung einsetzen lässt, wo man immer noch sagt, ja gut, das kann ich fast noch einsehen, aber der nächste Schritt wäre zum Beispiel, dass man das auch zur Geschwindigkeitskontrolle einsetzt und dann kenne ich so ungefähr 80% der Autofahrer, die das ganz doof finden werden. Daten von Navigationsgeräten, eine ganz ähnliche Sache, das ist jetzt mal in den Niederlanden gewesen, da hat TomTom die Daten aus den Navigationsgeräten an Regierungsbehörden weitergegeben. Erstmal nur zur statistischen Auswertung, aber auch da merkt man, geht der Zug schon so in die Richtung, dass man, wenn man solche Daten weitergibt, jetzt noch anonymisiert, aber dass da auch durchaus mal die Idee kommen kann, diese Daten zu anderen Zwecken zu missbrauchen. Wie schon gesagt, immer noch das großartige Versprechen, da wird nie was stattfinden. Dann mein Lieblingsbeispiel, der Staatstrojaner, ist ja vom CCC ausgiebig besprochen worden. Da gab es ein Verfassungsgerichtsurteil, das gesagt hat, also wenn ich eine Festplattendurchsuchung vornehme, dann muss es sich um den Schutz eines überwiegend wichtigen Rechtsguts, Leib und Leben der Person gehen. Also wir reden jetzt wirklich von Schwerstverbrechen, Mord, Angriffskriegsvorbereitung, also so richtig von dem Kaliber. Und dann darf man halt die Festplatte durchsuchen. Was dann noch passieren darf, man darf sich die Kommunikation angucken. Das ist dann die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die da greift. Das ist dann schon ein deutlich geringerer Schutzstandard, aber auch da gibt es eine ganz starke Einschränkung. Es darf einmal nur die Kommunikation überwacht werden. Das heißt also, ich darf nicht auf der Festplatte nach irgendwelchen Dateien suchen, die mir gerade interessant erscheinen, sondern ich darf wirklich nur, weil sich die Voice-over-IP-Sitzungen mir angucken, ich darf meinetwegen eine gesendete E-Mail mitschneiden, aber ich darf das Zustandekommen zum Beispiel solcher Mails nicht beobachten. Das ist da also auch klar definiert. Und ich darf natürlich auch nur die Daten erfassen, die Kommunikationsdaten erfassen, die sich auf das Verbrechen, das ich untersuchen möchte, beziehen. Und was passiert ist, wissen wahrscheinlich wir alle, da wurde auf dem Rechner eines Verdächtigen der Online-Trojaner installiert. Der besaß erstens eine Hintertürfunktion, die es ermöglicht hätte, den Funktionsumfang des Programms beliebig zu erweitern. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es tatsächlich geschehen ist, aber die Möglichkeit hat bestanden. Auch das ist vom Spruch des Bundesverfassungsgerichts seinerzeit ausgeschlossen worden. Und wir haben es jetzt auch nicht mit Vorbereitung eines Angriffskrieges oder einem konkreten Mordfall zu tun, sondern der Mensch stand im Verdacht, mit Medikamenten zu schmuggeln. Das heißt also, wie wir es drehen und wenden, die Installation dieses Staatstrojaners war aller Wahrscheinlichkeit nach nicht legal.
Das war so die rechtliche Grundlage und nochmal so ein kurzer Abriss, welche Probleme wir schon gesehen haben. Ich möchte jetzt nochmal darauf zurückkommen, vor allem welche Möglichkeiten jeder Einzelne schon hat, sich so ein bisschen abzusichern und welche Möglichkeit wir als Community geschafft haben oder schaffen müssen. Erstmal die Frage. In diesem Schaubild hier, klassischer Kommunikationsweg für eine E-Mail ist, durch ein Netz einer Bildungseinrichtung oder eines Arbeitgebers oder von mir aus auch irgendeine andere Form von Netz. Nehmen wir mal ein Kongressnetzwerk, auch ganz schön. Diverse Kommunikationsserver durch das Big Bang Internet und in ein anderes Netz rein zum Endpunkt meines Kommunikationspartners. Wer sieht in diesem Schaubild weniger als drei Angriffspunkte auf meine Kommunikation? Wer sieht mehr als 5? Wer sieht 4? Okay, wir haben gesagt, wir sehen 7, nämlich ganz einfach so ziemlich überall. Und ein ganz, ganz großer Weg ist da einfach nicht mehr berechenbar, weil ich muss ganz einfach aufpassen, selbst wenn ich weiß, dass ich dem CCC vertrauen kann und hier auch allen Besuchern vertrauen kann und meine E-Mail schön unverschlüsselt hier sicher aus dem Netz rauskriege, wovon ich dringend abrate. Nur um das nochmal eben zu sagen. Ab dem Big-Bad-Internet ist Schluss. Und es ist spätestens Schluss, wenn ich nicht weiß, ob mein Kommunikationspartner seine E-Mail tatsächlich zu Hause abruft, wo ich weiß, dass das Netz sicher ist vielleicht, sondern er gerade zufällig bei McDonald's sitzt und über einen öffentlichen Hotspot gerade meine E-Mail abgreift, wo ich mir eigentlich sicher war, dass die auf vertraulichen Wegen bleibt. Also, das sind überall Angriffspunkte und durch den Staatstrojaner auch auf den beteiligten Endpunkten, deswegen haben wir die auch mitmarkiert. Das ist alles nichts Neues, denke ich, für niemanden hier. An welchen Punkten wir wie viel Sicherheit betreiben können, an welchen Punkten wir chancenlos sind, hängt immer von den Anbietern unserer Software ab. Also besonders bei den Endpunkten sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob der Hersteller meines Betriebssystems oder anderer Software das mit der Sicherheit so genau nimmt. Gut, an anderen Punkten haben wir bessere Chancen, weil die Verschlüsselung da schon stattgefunden haben kann. Gut, warum darf nicht jeder alles sehen? Da gibt es einen ganz offensichtlichen Punkt, aber wir wollen da mal noch was anderes zu sagen. Selbst wenn ich meinem Arbeitgeber vertraue, wenn ich meinen Arbeitgeber kenne, wenn ich weiß, inhaltlich ist dem das völlig schnuppe, was ich meiner Freundin gerade geschrieben habe per E-Mail. Vielleicht liest noch irgendwer anders mit, aber jeder, egal wie integer er ist, ist an irgendeinem Punkt manipulierbar und diese Manipulation findet aus kommunikationstheoretischen Gründen statt. Das heißt, ich kann gar nicht sicher sagen, was irgendjemand aus dem, was ich gerade kommuniziere, schließt. Das ist jetzt ein soziologisches Problem und da will ich auch keine Lösung für bringen, das ist einfach Fakt. Ich kann natürlich einmal für mich selber entscheiden, ich möchte nicht, dass irgendjemand anders meine Infos hat, aber ich muss auch immer nachdenken, was schließen andere raus. Also es gibt ganz, ganz viele Motivationen, da kann man beliebig in die Tiefe gehen und in die Breite, was für Motivationen es gibt, dass ich meine Informationen vielleicht nicht genau in der Form veröffentlicht haben möchte, in der ich sie gerade kommuniziere. Wir haben schon ganz viele Punkte, um mal beim Beispiel E-Mail zu bleiben, wir haben schon ganz viele Lösungen, die uns dabei helfen, die Kommunikationssicherheit irgendwie zu gewährleisten. Ganz verschiedene Lösungen. Ich denke mal, hat irgendwer von euch eine dieser Lösungen, PGP, SMIME, SSL, DE-Mail, noch nicht gehört? Das sind drei Lösungen, die wir jetzt mal aufgeführt haben. Es gibt noch beliebig viele weitere Lösungen, entweder sie existieren schon oder man kann sie erdenken. Da sind der Kreativität im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Die Frage ist, wo liegen die Unterschiede, wenn ich mich entscheide, welche Lösung zur Absicherung meiner Kommunikation ich verwende? Die Unterschiede sind mannigfaltig auf technischer Ebene. Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied, und zwar der Umfang und die Form des Vertrauens, das mir aufgezwungen wird. Was meine ich damit? Gucken wir uns mal die Vertrauenspfade in einigen dieser Systeme an. Das hier ist das klassische PGP. Wir haben ein Web of Trust, in dem Schlüssel signiert werden, Identitäten bestätigt werden. Ja, läuft oft nicht so seriös, wenn ich an manche Key-Signing-Partys denke, aber immerhin, ich kann immer noch entscheiden, wem ich vertraue und ich kann vor allem entscheiden, an wen ich diese Vertrauensentscheidung delegiere. Ich umreiße noch mal kurz, ich kann entweder sagen, als Alice im linken Fall vertraue ich Bob direkt, weil ich seinen Schlüssel kenne, weil ich seinen Schlüssel signiert habe. Ich kann auch sagen, ich habe eine beliebig lange Kette von Schlüsseln und von Benutzern, die sich gegenseitig signiert haben. Und weil ich einer dritten Person, nennen wir sie mal, wie heißen die mit C immer, nennen wir sie mal Clara, wenn ich dieser Person vertraue und darauf vertraue, dass sie eine sichere Aussage über Bob macht, dann kann ich da auch wieder vertrauen. Aber das bleibt mir selber überlassen, das bleibt mir vollständig selber überlassen, wie weit ich diese Vertrauenspfade gehe, wie weit ich damit gehe, die Entscheidung über mein Vertrauen in die Identität eines anderen zu delegieren. Beim X509 SSL-Konzept sieht das ein bisschen anders aus. Da habe ich irgendwo eine Zertifikatsautorität, die für mich aufgrund ihrer jeweiligen Policies, wie auch immer die geartet sein mögen, oder auch manchmal ohne Policies, oder auch kommen später zurück, Identitäten für mich bestätigt. Und wenn diese Autorität sagt, ja, Bob ist vertrauenswürdig, dann vertraue ich Bob auch. Und den 3 Millionen anderen Benutzern, die diese CA für vertrauenswürdig hält, auch. Ich habe aber immer noch die Möglichkeit zu sagen, diesen ganzen CA-Quatsch tue ich mir nicht an. Ich hack einfach mal den Fingerprint von Bob oder sonstige Identitätsmerkmale direkt in meinen Schlüsselspeicher und gehe diesen direkten Vertrauensweg. Das ist immer noch alles möglich. Jetzt kommt aber der Punkt, SMIME ist schon ein bisschen verbreiteter als PGP, weil es ja quasi zum Industriestandard geworden ist. Jedes Mailprogramm unterstützt es so ziemlich, also zumindest jedes, was irgendwo im Einsatz ist. Ganz besonders Outlook unterstützt es, das für manche, glaube ich, aus manchen Gesichtspunkten verständlicher Grund ist, SMIME zu benutzen. Es ist halt verbreiteter, aber immer noch nicht verbreitet genug, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt mit jedem, mit dem ich irgendwie zu tun habe, SMIME sprechen und auf diesem Weg verschlüsselt kommunizieren. An dem Punkt ist die Regierung zusammen mit einigen Partnern hergegangen und hat etwas erfunden, das sich irgendwie die E-Mail nennt. Es gibt davon diverse Implementierungen. Es gibt, soweit ich weiß, eine Implementation von der Post. Die Post hat auch noch ein eigenes System, irgendwie E-Postbrief. Das kann Joachim gleich ein bisschen erzählen. Ich weiß nicht, woher das weiß so genau, aber gut. Aber wir haben an dem Punkt ein ganz klares Problem. Wir haben so ein paar E-Mail-Provider, die nach einem ganz bestimmten Gesetzentwurf agieren und zertifiziert sind. Aber es fällt ein ganz wesentlicher Teil weg, nämlich der direkte Vertrauenspfad. Bei dem Ansatz, der uns geliefert wird, dafür, dass wir sichere Kommunikation tatsächlich sehr weit verbreitet kriegen, auch für, sagen wir mal, unbedarftere Benutzer, da fällt der direkte Vertrauenspfad weg. Ich habe also keine andere Möglichkeit, als mich da sicherheitstechnisch und für die Vertrauenspfade komplett in die Hand dieser Autoritäten zu bringen. Ja, Jochen, würdest du dieser DM-Kritik noch ein bisschen was sagen können?
Ich kann mich da erstmal dick auch nur anschließen. Es ist halt die Frage, ich meine, wir alle vertrauen den Personalausweis. Das ist genau die gleiche Frage. Ich habe da eine Institution, die gibt diese Dinge aus. Und ob die das richtig tut oder nicht, das entscheidet gleich das Licht. Man weiß es halt nicht so richtig. Man kann halt zu einem gewissen Maß davon ausgehen, dass die keinen allzu großen Unfug damit bauen, aber wer weiß halt. Und genau so eine Lücke haben wir natürlich auch bei dem Ansatz, der hinter D-Mail und E-Post steckt. Wir haben keine End-to-End-Verschlüsselung, was wir bei diesen ganzen asymmetrischen Verfahren wie PGP und SMIME prinzipiell haben. Ich habe mein Schlüsselpaar generiert, ich händige meinen Public Key den Leuten aus und behalte meinen Private Key für mich. So, und man kann theoretisch wenigstens nicht in diese Kommunikation einbrechen, ohne dass die Gegenstellen sagen, setzt natürlich voraus, dass die auch die Signaturen überprüfen und die ganzen Kram. Was jetzt hier bei den D-Mail-Sachen passiert, wir haben wieder Alice und Bob, dazwischen ist der Mail-Anbieter. Alice kommuniziert sicher mit dem Mail-Anbieter, Bob kommuniziert sicher mit dem Mail-Anbieter, aber die Mail geht nicht komplett verschlüsselt durch den Anbieter durch, sondern ist der Punkt, an dem das gute Stück entschlüsselt wird und auch entschlüsselt werden muss. Jetzt sind wir wieder hier bei Telekommunikationsüberwachungsverordnung und alles, was da so gibt. Diese Kommunikationsanbieter können und müssen diese Schnittstelle haben. Das heißt also, es kann diese Kommunikation mitgelesen werden. Jetzt kann man auch wieder sagen, hör mal, die Leute sind zertifiziert und denen kann man auch zum gewissen Maß vertrauen. Ich möchte jetzt auch an dieser Stelle wieder sagen, Achtung, ich möchte keine Panik schüren, ich möchte nur sagen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und dass ich jetzt jedem selbst überlasse, ob er nun sagt, ja, bin ich bereit zu akzeptieren oder ob ich dann lieber, sagen wir mal, dem Do-it-yourself-Ansatz folge und sage, nö, ich möchte dafür sorgen, dass diese Kommunikation komplett, also dass die Sicherheit und Verschlüsselung dieser Kommunikation komplett in meiner Hand bleibt.
Ja, damit kommen wir zum Punkt, was haben wir schon, beziehungsweise wie viel haben wir schon an Lösungen, um dieses Problem anzugehen. Das Problem, benenne ich nochmal eben, wir haben ganz viele Lösungen, aber wir haben noch keine Lösung dafür, wie wir sie wirklich massentauglich verbreitet kriegen. Und zwar massentauglich in der Form, wie das Ganze nicht in der Form kompromittiert, wie es Lösungen, die massentauglich gemacht werden sollen, bisher, wie zum Beispiel Demail tun. Da komme ich mal eben zu CSCert. Ich habe jetzt eben gesagt, es gibt so ein kleines Problemchen an SSL, erstmal im X509 allgemein. Wir haben, wenn man die Nachrichten dazu so ein bisschen verfolgt, Fehler lesen weiß ich meistens schon, da wird auch sehr aktiv CA-Bashing betrieben, und zwar mit gutem Grund. Wir haben in den Niederlanden so ein bisschen was im Boden versinken sehen und auch noch so einige andere. In Israel war da auch mal was so kurz davor, aber die haben sich mittlerweile wieder hochgezogen. Dieses CA-Zeugs kann ich als Broken by Design bezeichnen, ganz einfach, weil dieser indirekte Vertrauenspfad da im Prinzip vorgesehen ist. Es ist nicht wirklich vorgesehen, den direkten Vertrauenspfad zu gehen. Als Laie habe ich da einfach keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Ganz große Teile des Publikums, was jetzt hier ist, hat die Möglichkeit zu sehen, dass ein Zertifikat falsch ist oder dass ein Zertifikatsanbieter vielleicht nicht mehr vertrauenswürdig ist. Ja, das ist alles gar kein Problem, aber als Laie, der gerade seit 2 Wochen E-Mail benutzt, um mit seiner Familie zu kommunizieren und mit sonst wen, der nicht auf Hacker-Kongressen unterwegs ist, der hat keine Möglichkeit, hier tatsächlich die Probleme, die da sind, zu erkennen. So, und es ist im Wesentlichen noch schlimmer. Es gibt eine Institution, es gibt mehrere Institutionen, aber hauptsächlich ist das Mozilla, die für mich jetzt die Aufgabe übernehmen, diese Liste von vertrauenswürdigen Autoritäten zu verwalten. Das ist alles nichts Neues. Wer es noch nicht gemacht hat, kann man in seinem Webbrowser nachgucken, wie viele CAs da als vertrauenswürdig drin sind. Da sind so lustige Sachen wie Tokdrustumukülükü drin, wo ich die Policies auch nicht mehr verstehe. Entschuldigung, das war jetzt wirklich, sollte nicht politisch unkorrekt sein, aber das Problem ist einfach, ich verstehe nicht mal, was sie da machen. Ja. Das ist der Haken in der Sache. Und es hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass Mozilla vielleicht nicht den effizientesten Job macht. Ich glaube, ich will immer noch keinen Namen nennen, weil ich möchte ja nicht bashen hier. Die CAs, die gefallen sind in letzter Zeit, die waren, glaube ich, so zumindest ein paar Wochen später, wenn nicht sogar ein paar Monate, immer noch drin. Und je nachdem, wie schnell mein Softwareanbieter jetzt seine Software updatet, bei Apple, ich wollte keinen Namen, bei gewissen vitaminhaltigen Endprodukten dauert das schon mal. Ja. Und wenn dann ein netter Mensch aus irgendwelchen Teilen dieser Welt ein Wildcard-Zertifikat für Sternchen hat und, dann bin ich zumindest als... Nein, lass mal. Okay. Für alles Weitere ist fehl. So, aber CSL ist keine große Einheit. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, dieses CA-Zeug, das bricht irgendwann. Wir brauchen irgendwas, was dieses Zertifikatsystem bzw. das Zertifikatsautoritätssystem ersetzt. Könnte ich jetzt sagen, was bringt mir CSCert dann noch? Ganz einfach. CSCert hat einen ganz anderen wichtigen Aspekt. Es ist nämlich keine große Einheit. Es besteht aus 3 wesentlichen Aufgabenbereichen, nämlich aus der Zertifikatsautorität, die jetzt tatsächlich dieses SSL-Zeugs macht, aus der Registrierungsautorität, nämlich dem Web of Trust. Also Web of Trust ganz ähnlich wie bei PGP. Normale Menschen bestätigen die Identität von anderen normalen Menschen und das gegenseitig und beliebig weit vernetzt im Prinzip, für die, die es noch nicht gesehen haben. Und den dritten Aufgabenbereich, den wir immer definieren, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das Wichtige ist, wir haben getrennte Aufgabenbereiche und die Zertifikatsautorität ist eventuell broken by design. Also ich bin der Ansicht, dass es broken by design ist, wegen dieser aufgezwungenen Vertrauensdelegation. Aufgezwungen wieder in Form, dass der Laie sie nicht erkennen kann. Aber das Web of Trust ist wirklich universell. Ich umreiße es nochmal kurz. Wir haben ein Mitglied der CSCert Community. Dieses Mitglied prüft die Identität eines anderen Benutzers und macht gegenüber der Gemeinschaft die Aussage, ja, ich habe diesen Benutzer getroffen, ich habe seine Identität geprüft, das ist tatsächlich Max Mustermann oder Die Gemeinschaft macht jetzt wiederum als Web of Trust, als Registrierungsautorität gegenüber der CA, die jetzt tatsächlich das SSL-Zeugs betreibt, die Aussage, ja, aufgrund unserer Policies und Ähnlichem können wir aufgrund der Aussagen unserer Mitglieder die Aussage weitergeben, du CA darfst jetzt ein Zertifikat ausstellen. Wir können aber hier bei dem zweiten Pfeil das Ganze aufbrechen und selbst wenn das ganze System jetzt wegfällt, haben wir immer noch einen Grund dafür, das Web of Trust in der CSR zu stärken. Auch wenn wir sagen, vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, bis wir in die Browser kommen, oder vielleicht auch wenn wir sagen, es kommt überhaupt keiner mehr in die Browser in Zukunft, weil das, diese Vertrauensdelegation broken ist. Dann können wir immer noch das Web of Trust nehmen und recyceln und sagen, okay, wir haben eine CA, wir können aber auch sagen, wir bauen irgendwas Cooles, irgendwelche Finanzdienstleistungen oder irgendwas ganz Gruseliges mit dem Web of Trust als Autorität dahinter. Oder auch nur die simple Aussage, die ich gerade mal ganz dreist aus der neuen, noch nicht verabschiedeten CSRD-API-Spezifikation geklaut habe. Wir können auch sagen, ja, du Barkeeper, wir als Web of Trust bestätigen, dieser Mensch aus diesem Land darf Alkohol trinken. Also ganz, vielleicht nicht unter allen Gesichtspunkten brauchbare, aber trotzdem einige Ideen. Wir haben hier ein universelles Werkzeug, das wir für mehr brauchen können. Und wir müssen einfach nur hergehen und es tatsächlich für mehr brauchen. Wir dürfen nicht hergehen und sagen, die Werkzeuge, die wir schon haben, sind Single Purpose, wir müssen hergehen und sagen, sie sind universell und wir müssen sie auch universell nutzen. Das ist im Prinzip so der Kasus Knaxus. Gesellschaftlich hat das Ganze, was heißt gesellschaftlich? Das Ganze geht für jeden Einzelnen noch weiter. Wir vertrauen unsere Daten täglich unterschiedlichsten Anbietern, Parteien an. E-Mail-Provider, Internet-Service-Provider, Suchmaschinen, soziale Netzwerke, beliebig, wie weit man da gehen will. Und das bleibt wirklich jedem Einzelnen überlassen. Es macht keinen Sinn zu sagen, hey, Facebook ist böse, niemand darf Facebook benutzen. Nein, es macht nur Sinn zu sagen, Facebook könnte böse sein, wir müssen darauf aufmerksam machen, aber es entscheidet bitte jeder selber, ob er Facebook nutzt oder nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und die Frage ist dann nicht nur nach Vertraulichkeit, sondern auch nach Datenverfügbarkeit. Da möchte ich jetzt mal eben drauf eingehen. Warum ich auch, wenn ich sage, hey, ist mir völlig egal, an wen meine dritten Parteien meine Daten verkaufen, kann trotzdem immer noch einen Grund dafür haben, einen gewissen Schutz dazu betreiben. Und weißt du es mal kurz?
Es geht jetzt um die Frage, wie sieht Datenschutz aus, welche Kriterien kann ich da anlegen, worauf sollte ich achten? Und da gibt uns das Bundesdatenschutzgesetz erfreulicherweise eine schöne Handreichung, 8 Gebote zum Paragraph 9 Satz 1, in dem es heißt, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen werden müssen, um was zu sicherzustellen. Genau diese Punkte, die wir da haben, Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle. Sprich, ich muss mir die Frage stellen, wen lasse ich in meine Gebäude rein, wie passe ich auf, dass da nicht jeder hinkommt, wie sorge ich dafür, dass die Leute, wenn sie an meine Rechner rankommen, sich nicht sofort mit einer sofort damit umspielen können, sondern wie sorge ich dafür, dass auch nur auf bestimmte Daten zugegriffen werden kann. Login im Volksmund. Zugriffskontrolle, wie stelle ich sicher, dass wie baue ich also ein Rechtekonzept in die ganze Sache ein. Weitergabekontrolle, das heißt, wenn Leute in Besitz von Daten gelangen, wie stelle ich sicher, dass die nicht wild das irgendwie weiterreichen. Das ist jetzt zum Beispiel der Kritikpunkt, den wir an Facebook haben, dass wenn da erstmal, also dass die Weitergabe solcher Daten nicht weiter, also nicht wirklich kontrolliert wird. Dann geht es weiter, wenn Daten verändert werden, muss sichergestellt werden, wer hat sie verändert, auf wessen Veranlassung hin, welche Änderung wurde überhaupt vorgenommen und wann ist das Ganze geschehen, damit dann eben auch zum Beispiel Betroffene, das ist auch nochmal so ein Grundsatz des Bundesdatenschutzgesetzes, dass sie die Möglichkeit haben, wenn die feststellen, Moment, stopp, da stimmt was in den Datensätzen nicht, dass sie die Möglichkeit haben, das auch korrigieren zu lassen. Dann gibt es eine Verfügbarkeitskontrolle, das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Das heißt, es geht so ein bisschen von diesen Sachen weg, dass wir ein Datum schützen müssen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass das Ganze bei Bedarf verfügbar bleibt. Was ist das? Ein Backup ist das. Das hört sich jetzt hier so großartig an. Aber auch ein nicht gerade triviales Problem, das wir auch jetzt gerade so im kirchlichen Bereich gerne haben, wenn wir mit verteilten Büros arbeiten und die sich dann fragen, ja, wie kriegen wir unsere Mitgliederdaten einigermaßen sicher gebackupt? Und da kommt es zu den abenteuerlichsten Lösungen, bis hin zu Festplatten, die sich Leute mit nach Hause nehmen und zu Hause im Schrank einschließen. Hört sich jetzt erstmal abenteuerlich an, ist aber erstmal ein Ansatz. Und das Trennungsgebot, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten auch getrennt bleiben müssen, dass ich also vom Grundsatz her Daten nicht unkontrolliert zusammenführen darf. Also weiß ich, dass zum Beispiel eine Ärztin, dass die Krankheitsakte meines Arztes, die mein Arzt für mich angelegt hat, dass sie eben nicht mit meinen Arbeitnehmerdaten zusammengeführt wird, um vielleicht sowas wie, wann hat der Dumme seltsam blau gemacht, Statistik erstellen zu können. Sowas, ganz kurz, was da drin steht.
Nochmal kurz zur technischen Seite. Also Oberbegriff ist Internetautonomie. Es geht jetzt darum, wie kann ich mich, soweit es geht, von allen möglichen Fallen, die mir andere in diesem Bereich stellen, loslösen. Technisch haben wir ganz viele Projekte, die versuchen, Alternativen zu Drittanbietern zu schaffen. Da werde ich gleich ein paar nennen. Es gibt immer wieder Projekte, die versuchen, neue Lösungen zu finden und integrierte Lösungen zu finden und wieder hier ein technisches Problem zu lösen und da ein technisches Problem zu lösen. Aber wir haben schon ganz, ganz viele Alternativen, die wir nutzen und verbreiten können. Die Praktikabilität des Ganzen ist fragwürdig, aber theoretisch kann ich einfach hergehen und das kann natürlich nicht jeder, da komme ich gleich drauf zurück, aber theoretisch kann ich hergehen und kann meine Wegwerfadresse, wo mich sogar mein Provider selber täglich zuspammt, durch mein eigenes Mailsystem ersetzen. Ich kann meine größte bekannte Suchmaschine durch was Schönes ersetzen, was ein bisschen mehr Privacy bietet, zur Not auch durch meine eigene mit Yassi oder ähnliches. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Suchmaschinenanbieter genannt, der zwar auch zentral betrieben wird, aber eine Alternative darstellt. Ich kann meinen Microblog auf Twitter durch mein eigenes StatusNet ersetzen. Ich kann meinen Fotostream, meine Alben auf Flickr, kann ich in eine eigene Vivigo-Installation packen. Ich kann vor allem, und das ist so ziemlich das mächtigste technische Werkzeug, was wir im Punkt haben, eine ganze Menge über XMPP, eigentlich vielleicht besser bekannt als Jabber regeln. Da kann ich ganz viel drauf aufsetzen, das ist modular wie sonst was, da kann ich sehr schöne Sachen machen, da kann ich Dateien übertragen. Es gibt Clients, die darüber Bildschirmübertragung machen. Also ich habe mittlerweile, was ich noch zusammenfassen werde, irgendwie mal schriftlich, Skype und TeamViewer komplett abgelöst bekommen mit einigen Server-Hacks. Das ist nicht ganz einfach, deswegen ist es nicht unbedingt massentauglich, aber man kann es massentauglich machen. Wir haben die technischen Werkzeuge dafür. Erkennt das Logo übrigens jemand? Ich kannte es bis gestern nicht. Gut. Ist das Logo des DAF-ICAL-Servers? Also ich kann auch Kalender, Kontakte, alles Mögliche super synchronisieren. Ich habe es ausprobiert, funktioniert wunderbar. Ich bin seit einiger Zeit so ziemlich autonom, was Drittanbieter angeht. Ich mache so ziemlich alles selber. Und es funktioniert. Es ist nur nicht einfach. Aber es funktioniert und es funktioniert wirklich nicht schlechter als die schönen integrierten Lösungen der großen Hersteller. Ich kann mein iPad, ja, ich habe eins, mein Android-Telefon und alles Mögliche super, ohne auf Apple oder auf Google zu bauen, bis auf die offenen Standards, die sie tatsächlich gebaut haben, super synchronisieren. Ich kann super damit arbeiten, ich brauche tatsächlich die herstellerseitigen Features nicht. Ist das ein Widerspruch, dass ich, poste aber zum Beispiel trotzdem, auch wenn ich autonom sein will, meine StatusNet-Updates, meinen Microblog immer noch weiter zu Twitter, weil ganz einfach fast alle Twitter benutzen, die irgendwie Microbloggen und irgendwie Identica. Identica wird auch mal verbreiteter, aber wer hat schon seine eigene StatusNet-Installation? Ich frage einfach mal, wer hat Twitter? Wer hat Identica? Wer hat sein eigenes StatusNet? Ja, also ihr seht, es macht so ein bisschen Sinn, das Ganze, also ich kann meinen Microblog betreiben, aber ihn liest niemand, das ist die eine Möglichkeit, da kann ich sowas sein lassen. Ich kann meinen Microblog aber auch betreiben und sagen, hey, ich poste mein Zeug immer noch zu Twitter, auch wenn es ein Drittanbieter ist. Ist das ein Widerspruch? Nein, ist es nicht, weil es mir auch um die Datenverfügbarkeit geht. Das heißt, ich vertraue darauf, dass Twitter kein Mist mit meinen Daten macht. Vielleicht machen sie es doch, man würde es nicht sicher sagen können. Aber das ganz Wichtige ist, ich habe noch eine Abstraktionsschicht davor. Und ich habe Interesse daran, meine Daten mit dieser Verfügbarkeit zu schützen. Ich habe eine Abstraktionsschicht vor meinem Twitter oder meinem Facebook, Und der Kasus Knaxus ist, wenn Twitter oder Facebook hergehen und ihren Dienst quittieren, oder ich hergehe und sage, ich habe keinen Bock mehr auf euch, angenommen, ich könnte bei Facebook oder bei Twitter meine Daten vollständig löschen. theoretisch, ne? Angenommen, ich könnte das, ich weiß, dass ich nicht kann, wahrscheinlich. Trotzdem, wenn ich sie irgendwie da löschen möchte oder der Anbieter pleite geht oder keinen Bock mehr hat oder sagt, hey, ich mag dich nicht mehr, meine Daten gehen dabei nicht verloren. Ich habe schon eine Abstraktionsschicht davor und die ist einfach ganz schön. Das Problem ist halt, wie ich auch schon damals angesprochen habe, wirkliche Internet-Autonomie ist fast nicht zu kriegen. Zumindest als Laie oder auch für Hacker nicht. Ich brauche irgendwo immer noch einen Transportdienstleister, ich brauche einen ISP. Ich kann mir nicht mein Netzwerk auf Deutschland selber aufbauen. Das wird nichts. Also ich kann schon. Ich kann da den Film Der Blaumilchkanal empfehlen. Also vielleicht geht's. Ich brauche irgendwo einen Transportdienstleister, aber ich mache ja HTTPS, nachdem ich die globale CA-Breakage gefixt habe, also meine eigene CA bin. Ja gut, ihr seht es, aber ich kann es zumindest so gut es irgendwie geht versuchen. Ja, auch wenn ich die Perfektion am Ende nicht erreichen möchte, kann. Was ich aber letztendlich daraus schließen möchte, ist, Hacker haben Verantwortung. Und zwar nicht nur dafür, technische Lösungen zu finden, sondern dafür, soziale Lösungen zu entwickeln. Das kann niemand für uns tun. Wir können nicht einfach nur technische Lösungen entwickeln und ja, wir werfen sie auf den Markt, aber wir sorgen nicht dafür, dass sie vernünftig genutzt werden können. Warum können wir das nicht einfach nehmen? Warum können wir nicht einfach diese ganzen technischen Spielereien, die wir haben, PGP, diese ganzen Alternativen, die ich gerade genannt habe, einfach nehmen, ein bisschen zusammenpasten, ein Debian-System, apt-get-install über 30 Pakete und das war's. Weil wir dadurch Vertrauen aufzwingen. Wenn wir einen Dienst anbieten, der diese ganzen Alternativen enthält, zwingen wir irgendwo immer noch Vertrauen auf, weil wir nur technische Lösungen haben. Und dann haben wir keine Internet-Option. Wie können wir also eine Community bilden, der User nicht nur vertrauen kann, sondern die der User als Laie vor allem auch kontrollieren kann? Das ist das Problem, was es irgendwo zu lösen gilt. Ich kann natürlich einen Dienst anbieten, der all diese freien Alternativen bereitstellt. Ich kann nicht erwarten, dass jeder Laie selber seine ganzen Dienste betreibt. So, Beispiel nochmal CSCERT. Wir haben ein Board of Directors, das demokratisch gewählt wird, also das Board von CSCERT Incorporated. Und dieses Board of Directors bestellt einen Officer, der ein Schiedsgericht bestellt. Also wir haben diverse Kontrollinstanzen. Wir können vielleicht davon ausgehen, dass durch diese Kontrollinstanzen niemand in Systemen Mist bauen wird, niemand in der Community Mist bauen wird, dass vor allem das Schiedsgericht selber keinen Mist bauen wird, dass das Schiedsgericht Beschwerden über das Board entgegennimmt, dass das Board das Schiedsgericht beobachtet. All das können wir vielleicht voraussetzen. Aber unsere User als Laien können es nicht kontrollieren. Wer ist Mitglied bei CSCERT? Oh. Hätte ich vielleicht vorher fragen müssen. Wer war Mitglied? Sagt euch die Arbitration was? Oder die Dispute Resolution Policy? Von ihrer Demonstrandum. Unsere User können es erstmal nicht kontrollieren, weil wir zu wenig Aufklärung betrieben haben, weil die Community zu wenig Aufklärung betrieben hat. Irgendwie sowas. Wie sieht die Lösung des Ganzen aus? Und das ist die enttäuschende Aussage unseres Vortrags heute. Wir haben keinen. Und mit wir meine ich jetzt nicht Joachim und mich, sondern ich meine die Hacker-Community als solches. Wir haben keine Lösung. Das wollen wir sagen. Wir entwickeln täglich, nicht wir persönlich, aber Hacker entwickeln täglich technische Lösungen für nicht technische Probleme. Wir haben Alternativen, wir haben ganz viele Alternativen, wir haben ganz viele technische Lösungen, um Usern diese Autonomie bieten zu können. Warum entwickeln wir immer noch technische Lösungen für nicht-technische Probleme? Ja, ganz einfach, weil wir Hacker sind und keine Soziologen. Aber Hacker, die wir so ein bisschen als smart betrachten, haben die Verantwortung, da irgendwie jetzt auch mal soziale Lösungen zu entwickeln. Das möchte ich einfach nur mal so in den Raum werfen, ohne was Konkretes dazu zu sagen. Muss leider so sein, weil ich auch kein Soziologe bin. Die Sondersage ist im Prinzip, wir müssen irgendwie die Whitehead-Seite von Social Engineering aufbauen. Und ein Werkzeug dabei kann ein Web of Trust, wie auf, zum Beispiel auf der Grundlage von CSCERT sein. Die ganzen technischen Lösungen, die wir haben, können eine Grundlage dafür sein. Aber letztendlich muss die Hacker-Community irgendwo anfangen, soziale Lösungen zu finden, wie wir den Usern nicht nur, wie es die großen Anbieter auch machen oder wie es bei S-Mine passiert ist, Vertrauen aufzwingen, sondern wie wir ihnen tatsächlich die Kontrolle darüber geben. Und das finden die User nicht selber. Ja. Wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, kann das sein? Ja. Deswegen würde ich sagen, wenn es Fragen dazu gibt, wenn uns jemand irgendwie köpfen oder aufhängen möchte oder sonst Fragen stellen möchte, kann man es natürlich gleich tun, aber Frage haben wir, glaube ich, gerade kennenzulernen und wir machen dann irgendwie so locker nebenbei. Ne? Ja, danke, dass ihr uns ertragen.